D-Radio Wissen. Update.
Il y avait une interdiction de porter des signes religieux et que cette interdiction n'était pas justifiée.
Es hat ein Verbot gegeben, ein religiöses Zeichen zu tragen, und dieses Verbot war nicht gerechtfertigt. Was der Anwalt der französischen Liga für Menschenrechte meint, ist das Burkini-Verbot. Der Anwalt hat dagegen geklagt, und zwar erfolgreich. Das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs hat das Burkini-Verbot gekippt. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Helm.
Update.
Ein Ganzkörperbadeanzug, der Arme, Beine und den Kopf bedeckt, das Gesicht aber freilässt. Das ist der Burkini. Über die Diskussionen um dieses Kleidungsstück für muslimische Frauen haben wir in D-Radio Wissen ja schon oft berichtet. Heute sind in Frankreich Fakten geschaffen worden. Die Burkini-Verbote schränken aus Sicht des obersten Verwaltungsgerichts die Grundrechte zu stark ein. Das Argument, dass durch einen Burkini die öffentliche Sicherheit gefährdet sei, dieses Argument ließen die Richter nicht gelten. Dafür müsse die Gefahr aus ihrer Sicht konkreter sein. Rein juristisch ist das Verbot mit dem Urteil nur für einen Strand aufgehoben, für den der Gemeinde Villeneuve-Loubet an der Côte d'Azur. Aber der Anwalt der Menschenrechtsliga ist sich sicher, dass auch die anderen gut 30 Städte mit Burkini-Verbot jetzt reagieren müssen, darunter auch Cannes und Nizza.
Alle Dekrete, die erlassen wurden, müssen der Entscheidung des Staatsrats entsprechen. Logischerweise müssten die Bürgermeister ihre Verbote zurückziehen. Sie sind nun juristisch anfechtbar.
Bis es soweit ist, könnten aber weitere Klagen nötig sein. Der Bürgermeister der Gemeinde Cisco auf Korsika zum Beispiel hat schon angekündigt, dass er trotz des Urteils keinen Burkini an seinem Strand will.
Bei uns hat es Ausschreitungen gegeben, bei denen es beinahe Tote gegeben hätte. Das ist ein anders gelagerter Fall. Ich habe das Verbot ausgesprochen, weil so etwas in Cisco wieder geschehen könnte.
Und die aufgeheizte Debatte in Frankreich wird das Urteil ganz sicher nicht beenden. Also die Frage, wie das Land mit der Religionsfreiheit und dem Laizismus in Zeiten von Terror umgehen soll. Es sind längst nicht mehr nur Politiker von rechtsextremen Parteien, die gegen muslimische Kopfbedeckungen schimpfen und den Burkini mit einer Burka gleichsetzen. Auch die sozialistische Regierung ist sich nicht einig, wie weit sie in der Frage gehen soll. Und für den rechtsextremen Front National ist das Thema perfekt, um Stimmung im Vorwahlkampf für die Präsidentschaftswahlen zu machen. Die Vorsitzende des Front National hat schon angekündigt, dass der Kampf weitergehe, und ihr Stellvertreter Florian Philippot versuchte, das Thema zum Kampf für Frauenrechte zu erklären.
Est-ce que vous avez pas le sentiment que ce vêtement?
Haben Sie nicht das Gefühl, dass dieses Kleidungsstück, das ja eine Art politisch-religiöse Uniform darstellt, nicht den Unmut aller Feministinnen auf sich ziehen müsste? Damit soll schließlich die Frau aus dem öffentlichen Raum getilgt werden. Ich finde das überaus schockierend.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die meisten im Netz sehen die Entscheidung, das Burkini-Verbot zu kippen, positiv. So wie Karl Erik, der twittert, alles andere wäre auch vollkommen absurd gewesen. Und Yannick Hahn meint, immerhin bei den größten Grundrechtsbrüchen der Politik sind die Gerichte da, um diese wieder zu korrigieren. Auch Thomas Neuhoff schreibt bei Facebook erleichtert, Gott sei Dank, ein Sieg der Vernunft. Was all die Burkini-Gegner nicht kapieren, sie nehmen den Frauen ein Stück Freiheit, statt ihnen diese zu geben. Ich habe im Übrigen bisher noch kein schlüssiges Argument gehört, was dagegen spricht. Zudem wesentlich ästhetischer als Männer mit Bierbäuchen in zu knappen Badehosen. Stefan Schmidt ist anderer Meinung. Prima, ein Sieg für den politischen Islam. Es geht nicht darum, wie viel Haut zu sehen ist oder nicht. Es geht um ein politisches Statement und die klare Botschaft, wir passen uns nicht an. Kein Sieg für die massenhaft diskriminierten Frauen weltweit. Überhaupt kein Sieg für die Demokratie. Aber trotzdem, die naive Gutmenschwelt jubelt. Matthias Harms meint, wenn man sich vielleicht einfach darauf einigen könnte, dass es völlig Schnurzpiepe ist, ob jemand einen Burkini trägt, einen Schleier, Nonnenfummel, Mülltüte, Nudelsieb, Integralhelm oder Fischhaut, dann wäre die Welt um eine völlig inhaltlose Diskussion ärmer und es gäbe Kapazitäten für wichtigere Themen. Nicht der Burkini ist das Problem, sondern Dummheit, Populismus, Arroganz und Intoleranz.
Was sonst noch wichtig war?
Die Angst, die geht nicht vorbei. Bei jedem Nachbeben ist alles sofort wieder da. Die Angst, die bleibt.
Diese Frau aus dem zerstörten italienischen Ort Amatrice ist eine von 2000 Menschen, die jetzt in einer Notunterkunft untergebracht worden sind. Heute hat es in der bergigen Gegend in Mittelitalien wieder Nachbeben gegeben. Ein ziemlich kräftiges mit Stärke 4,8. Dadurch ist jetzt auch die einzige Brücke kurz davor einzustürzen, über die bisher noch Autos in den Ort kamen. Der ARD-Reporter Helge Röfer hat das Nachbeben miterlebt.
Plötzlich wackelt der Boden, plötzlich fallen neben einem Steine und ganze Mauern um. Das ist schon ein Moment, der einem Demut lehrt. Und das Gleiche heißt natürlich auch für die Rettungskräfte hier, dass es ein gefährlicher Ort ist. Es ist eine Hochsicherheitszone, Stufe 3 und rot. Gleichwohl sind sie immer noch sehr, sehr, sehr im Einsatz und versuchen noch in jedem einzelnen Moment unter jedem einzelnen Stein zu suchen, ob es da irgendwelche Verschütteten und vielleicht sogar noch Überlebenden gibt.
Statt Überlebende wurden aber seit vorgestern Abend nur weitere Tote entdeckt. Die Zahl der Todesopfer wird inzwischen von den Behörden mit 267 angegeben. Und es könnten noch mehr werden. Die italienische Regierung hat für das Erdbebengebiet in den Apenninen den Notstand ausgerufen. Damit können bestimmte Hilfsgelder für den Wiederaufbau ausgezahlt werden. Regierungschef Matteo Renzi ist das allerdings nicht genug. Er versprach, dass es nach der Soforthilfe ein Konzept für mehr Erdbebensicherheit geben wird.
Das alles ist nur ein erster Bezugspunkt, auch die 50 Millionen. Alles nur ein erstes Signal, aber ein Signal dafür, dass wir da sind.
In der Türkei hat es einen weiteren schweren Bombenanschlag gegeben. Diesmal hat sich die kurdische Organisation PKK dazu bekannt. In der Stadt Cizre im Südosten der Türkei explodierte ein mit Sprengstoff beladener Wagen vor einer Polizeistation. Mindestens 11 Menschen sind nach Angaben der türkischen Regierung dabei getötet worden und fast 80 verletzt. Auf der syrischen Seite der Grenze ist die türkische Armee auch heute wieder Angriffe auf kurdische Truppen geflogen. Die kämpfen dort gegen die Terrorgruppe IS. Die türkische Regierung will aber nicht, dass die kurdischen Einheiten weitere Gebiete erobern, um dort möglicherweise einen eigenen Staat zu gründen. Im Bürgerkrieg in Syrien sind weiter hunderttausende Menschen eingeschlossen. Ihre Städte werden von Truppen belagert, meistens von denen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Aus einer Stadt gibt es jetzt möglicherweise einen Ausweg, aus Daraya, einem Vorort von Damaskus. Reporter berichten, dass erste Zivilisten und auch Kämpfer von Oppositionstruppen die Stadt verlassen durften. Diese Truppen hatten gestern Abend das Angebot des syrischen Regimes akzeptiert. Das hat ihnen einen sicheren Abzug zugesichert. Die UNO ist skeptisch und hat dazu aufgerufen, dass den Menschen wirklich nichts getan wird. Die Fußball-Champions League ist nicht nur sportlich die Königsklasse, vor allem finanziell macht dieser Europapokalwettbewerb den Unterschied. Mehr als 20 Millionen Euro hat ein deutscher Club sicher, wenn er sich für die Gruppenphase qualifiziert. Die UEFA hat jetzt entschieden, dass in Zukunft noch mehr Startplätze in der Champions League für Topclubs reserviert sind als sowieso schon. Jeweils 4 Mannschaften aus den stärksten 4 Ligen in Europa sind sicher dabei. Das sind 5 garantierte Plätze mehr als bisher. Für Mannschaften aus der Bundesliga oder Spanien oder England ist das gut. Weniger Startplätze gibt es dagegen für Teams aus schwächeren Ligen. Mehrere europäische Spitzenteams hatten Druck gemacht, um mehr Chancen auf die Champions League zu haben. Sie hatten damit gedroht, im Zweifelsfall eine eigene Liga als Konkurrenz zur Champions League zu gründen.
Was noch wichtig wird.
Ich habe Lust, die Bundesliga zu beginnen. Ich denke, die Mannschaft ist bereit.
Der neue Trainer von Bayern München, Carlo Ancelotti, startet heute Abend mit seinem Team in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen. Morgen und Sonntag folgen dann die anderen 8 Partien des ersten Spieltags. Unter anderem empfängt Borussia Dortmund Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach startet gegen Bayer Leverkusen. Die Bundesliga fängt dieses Jahr relativ spät an, wegen der letzten Europameisterschaft. Durch die Verschiebung findet der letzte Spieltag der Hinrunde diesmal erst nach der Winterpause im Januar statt.
Und sonst in der Welt? Frieden auf den Philippinen. Das war jahrzehntelang undenkbar. Heute ist er besiegelt worden. Vertreter der Regierung und der kommunistischen Rebellengruppen haben lange auf neutralem Boden miteinander verhandelt. Jetzt sind die Friedensgespräche im norwegischen Oslo abgeschlossen. Beide Seiten haben das bestätigt. Die Einigung umfasst nach Angaben der Rebellen einen Zeitplan für Reformen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Verfassung. Außerdem sollen Gefangene wieder freikommen und eine dauerhafte Waffenruhe installiert werden. In dem Konflikt zwischen der Regierung in Manila und der Kommunistischen Partei der Philippinen sind nach Schätzungen seit den späten 60er Jahren mehr als 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Der bolivianische Vize-Innenminister Rodolfo Illanes wollte in einem Streik der Bergarbeiter die Wogen glätten. Er hat es offenbar nicht überlebt. Augenzeugen sprechen von einer ziemlich hitzigen Debatte, die gipfelte in Geschrei und Schlägen. Und schließlich sollen die Streikenden Illanes verschleppt und ermordet haben. Lokale Radiosender berichten, dass die Arbeiter den Politiker totgeprügelt hätten. Jetzt versucht die Regierung zu erreichen, dass die Männer die Leiche herausgeben. Die Bergarbeiter in Bolivien sind schon lange unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. Sie verlangen, dass ein gerade eingeführtes Bergbaugesetz wieder abgeschafft wird. Das schränkt ihre Schürfrechte ein und verhindert auch, dass sie für Privatfirmen arbeiten können. Die Proteste schlugen in dieser Woche in Gewalt um, nachdem die Arbeiter eine Autobahn blockiert hatten. Auch zwei Bergarbeiter starben bei Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das war eine Aktion, die der US-amerikanische Schwimmer Ryan Lochte sicher noch lange bereuen wird. Weil er einen Raubüberfall während der Olympischen Spiele in Rio erfunden hat, hat ihn die brasilianische Staatsanwaltschaft wegen Falschanzeige angeklagt. Der 32-Jährige hatte behauptet, er und seine Teamkollegen seien überfallen worden. Dummerweise war der angebliche Überfall von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Darauf war zu sehen, dass die Sportler hinter eine Tankstelle gegen die Wand gepinkelt, ein Werbeschild abgerissen und Sicherheitsleute bestochen haben, damit die den Mund halten. Für Falschanzeigen gibt es in Brasilien Haftstrafen bis zu 6 Monaten oder ein hohes Bußgeld. Ob Lochte vorgeladen wird, liegt aber im Ermessen des Gerichts.
Wissensnachrichten.
Habt ihr ein iPhone, ein iPad oder ein iPod Touch? Wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn doch, dann solltet ihr ganz schnell das neueste Update der Betriebssoftware iOS installieren. Die wurde nämlich gehackt. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten weiß mehr. Kerstin, wie schlimm ist der Hack?
Ziemlich schlimm. Experten sprechen von der ausgeklügelsten Attacke, die sie je gesehen haben. Denn der Angriff trifft nicht nur eine bisher unbekannte Schwachstelle, sondern gleich 3. Mhm. Und so können die Angreifer mit Hilfe von Pegasus, wie das Programm getauft wurde, das iPhone quasi komplett übernehmen. Sie können Nachrichten und E-Mails mitlesen, Anrufe mithören, Passwörter abgreifen, Tonaufnahmen machen und den Aufenthaltsort des Nutzers verfolgen. Außerdem haben sie Zugriff auf Daten von Facebook, WhatsApp, Telegram oder Skype.
Das heißt, die bekommen praktisch freien Zugriff auf alle auf dem Gerät gespeicherten Daten.
Ja, genau. Betroffen sein können theoretisch alle Apple-Geräte, die eine iOS-Version ab iOS 7 nutzen. Und die wurde vor 3 Jahren eingeführt. Hauptziel sind definitiv iPhones, weil auf unseren Smartphones schleppen wir ja heute mal so ziemlich alles an Daten mit uns rum, was irgendwie wichtig ist.
Und als Nutzer, frage ich mich jetzt, merkt man gar nichts davon, dass man da gehackt wurde?
Kann schon sein, dass du es mitkriegst. Du kriegst nämlich so einen gemeinen Link zugeschickt. Und wenn du den angeklickt hast, dann schließt sich Safari komplett. Also wem das an seinem Gerät aufgefallen ist, der kann relativ sicher sein, dass Pegasus am Start ist. Unter Umständen ist aber auch der Link an sich schon verdächtig. So ist Pegasus auch entdeckt worden, weil Ahmed Mansour, ein bekannter Menschenrechtler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, es komisch fand, dass er einen Link bekam zu angeblichen Informationen über Folter von Häftlingen in seinem Land. Daraufhin hat er dann Sicherheitsexperten eingeschaltet und die haben Pegasus dann entdeckt und genauer untersucht, wie es funktioniert. Für die Sicherheitsexperten war das ziemlich cool, weil solche Programme fast nie entdeckt werden.
Und was machen wir Nutzer jetzt?
Updaten. Auf iOS 9.3.5, das hat Apple gestern zur Verfügung gestellt und damit wohl die 3 Schwachstellen geschlossen. Wie viele Leute damit bisher gehackt wurden, ist aber noch nicht klar.
Bleiben wir beim Thema Technik. Apple, aber auch andere Hersteller machen ja auch Smartwatches. Die haben sich noch nicht so richtig durchgesetzt, was auch daran liegen könnte, dass sie immer noch sehr klobig sind. Aber das ist die Nachricht, das könnte sich demnächst ändern.
Das meinen zumindest Wissenschaftler der Universität von Massachusetts. Der Grund, warum Smartwatches so klobig sind, ist nämlich, dass der Akku so viel Platz einnimmt. Dabei brauchen Smartwatches gar nicht unbedingt so einen großen Akku, sagen die US-Wissenschaftler. Sie haben nämlich eine Technik entwickelt, mit deren Hilfe kleine Geräte die Batterien größerer Geräte in der Nähe mitnutzen können. Das Ganze funktioniert mit einer Kombination aus den Übertragungstechniken Bluetooth und RFID. Die Forscher nennen es Bradio. Und damit können 2 Geräte nicht nur Daten per Funk austauschen, sondern auch Energie. Die Smartwatch könnte dann zum Beispiel auf den Handy-Akku zugreifen, bräuchte dann selber nur einen kleinen Akku und könnte somit insgesamt kleiner gebaut werden.
Bradio, okay. Also, dann noch Thema Tierschutz. Die Organisation PETA will, dass einem Affen das Urheberrecht an einem Foto zugesprochen wird. Klingt ziemlich schräg.
Ja, ist es auch. Der Fall ist nicht neu. 2011 hatte ein Makake namens Naruto ein Selfie von sich gemacht. Und zwar mit der Kamera von David Slater. PETA hatte sich daraufhin zum nächsten Freund des Makaken erklärt und in seinem Namen vor einem Gericht in den USA gefordert, dass dem Affen das Urheberrecht zugesprochen wird. Und dass PETA das Bild dann in seinem Namen vermarkten kann und das Geld aus der Vermarktung ihm wiederum zugutekommen lassen will. Das hat das Gericht im Januar abgelehnt. Jetzt geht der Fall in die zweite Instanz.
Und was sagt der Typ, dem die Kamera gehörte, David Slater?
Der beansprucht das Urheberrecht für sich und wirft Peter vor, nur Aufmerksamkeit erregen zu wollen.
Wetter.
Der Rest von heute ist meistens weiter sonnig. Nur ganz im Nordwesten Richtung Nordsee sind ein paar dickere Wolken dabei. Und da kann es dann auch mal gewittern. Morgen wird es dann in der gesamten Nordhälfte Deutschlands nach und nach wolkiger. Und später sind Hitzegewitter möglich. Da werden es dann so 22 bis 29 Grad. In der Südhälfte ist es morgen wieder richtig sonnig und heiß mit bis zu 37 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.